Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich grüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Bibelstunde und freue mich sehr, wieder unter euch sein zu dürfen und euch am Wort dienen zu dürfen. Ich darf euch auch herzliche Grüße von den Geschwistern aus Frankfurt mitbringen, wo ich am Sonntag dienen durfte. Auch sie lassen euch herzlich grüßen und ich danke euch für eure Gebete. Der Herr hat mir geholfen und ich denke, es war eine gesegnete Gemeinschaft. Nun wollen wir heute fortfahren in der Auslegung der Offenbarung und kommen in das 21. Kapitel. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir Gottes Wort aufzuschlagen. Wir wollen die ersten 8 Verse des 21. Kapitels gemeinsam lesen und dann im Anschluss beten. Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe. Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dieses erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Amen. Lass uns noch zum Gebet aufstehen. Unser großer Gott und Vater im Himmel, wir beugen uns im Namen deines Sohnes Jesus Christus vor dir. Und wir beten dich an dafür, dass du der allmächtige Schöpfergott bist und dass durch dein Wort alle Dinge ins Dasein gerufen wurden. Herr, aber wir sehen, dass diese Welt in Sünde und unter dem Fluch der Sünde leidet und in Sünde gefallen ist. Und dass die gesamte Schöpfung sich danach sehnt, erlöst zu werden von diesem Fluch. Und wir danken dir umso mehr für diese Worte, die wir nun gelesen haben, dass wir ihnen glauben und vertrauen dürfen, dass du eines Tages alles neu machen wirst. Und wir möchten dich von ganzem Herzen bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist heute Abend die Augen öffnest für die Wunder dieses Wortes, dass wir ermutigt werden und vor allen Dingen, dass unser Glaube daran gestärkt wird, auf eine zukünftige Stadt zu hoffen, deren Baumeister Gott ist, die ewig währt und deren Mitbürger wir sein dürfen. Bitte, Herr Jesus Christus, segne du uns durch deinen Geist und durch deine Gegenwart. In deinem Namen beten wir dies. Amen. Setzt euch gerne. Liebe Gemeinde, durch den Ungehorsam von Adam im Garten Eden stürzte unser Vater, der erste Mensch sozusagen, sowohl die Menschheit als auch die gesamte Schöpfung in einen katastrophalen Zustand. Durch den Sündenfall erliegen der Mensch und die gesamte Schöpfung dem Fluch der Sünde. Und seit diesem Tag sehnt sich die gesamte Schöpfung aufgrund der Sünde Adams erlöst zu werden von diesem Fluch, der aufgrund der Sünde Adams über die Schöpfung gekommen ist. Davon lesen wir in Römer 8, Vers 19 bis 20. Die Schrift offenbart uns diese Tatsache. Aber liebe Geschwister, die Natur, wenn wir in die Natur schauen, lehrt uns diese Wahrheit selbst. Wir sehen, dass die gesamte Schöpfung seufzt und sich danach sehnt, erlöst zu werden. Aber nicht nur die Schöpfung, sondern jeder Gläubige, sowohl des Alten Testaments als auch des Neuen Testaments, Wir wurden zwar durch den Glauben an Jesus Christus erlöst von unseren Sünden, aber von der Macht der Sünde, von dem Einfluss der Sünde wurden wir letztendlich noch nicht komplett erlöst. Und wir warten als Söhne Gottes auf diese letztendliche Erlösung von der Macht und Gegenwart der Sünde in unserem Leben. Danach sehnt sich die Schöpfung, danach sehnt sich der Christ. Und von dieser Erlösung, von dieser Befreiung spricht unser Text, den wir nun gelesen haben. Unser Text beschreibt uns, wie die alte Schöpfung, also die Schöpfung, in der wir aktuell leben, eines Tages nicht mehr existieren wird. Wie sie gänzlich aufgelöst wird, nicht mehr da sein wird und wie etwas völlig Neues geschaffen wird und existieren wird. Wir haben nun 20 Kapitel der Offenbarung studiert. Und im 19. Kapitel der Offenbarung wurde uns beschrieben, wie unser Herr Jesus Christus sichtbar auf diese Erde kommt mit seiner Gemeinde und mit den heiligen Engeln und wie er bei seinem zweiten Kommen auf diese Erde den Antichrist und seine Gefolgschaft, also all diejenigen, die sich mit ihm zum Krieg versammelt haben, vernichten wird, wie er ihn richten wird und ihn in den Feuersee werfen wird und wie er die gottlosen Menschen töten wird. Und im Anschluss daran haben wir Offenbarung Kapitel 20 studiert und gesehen, dass dann die tausendjährige Herrschaft von Jesus Christus sichtbar auf dieser Erde anbrechen wird. Und während dieser tausend Jahre, wo Christus auf dieser Erde herrschen wird, wird der Satan für 1000 Jahre gebunden sein. Das heißt, der Einfluss, den der Satan aktuell hat, die Nationen zu verführen, wird in diesem tausendjährigen Reich nicht existieren. Viele, viele Menschen werden zu Christus, an Christus gläubig werden und zu ihm kommen und von ihm lernen. Aber nach diesen tausend Jahren wird der Satan noch ein letztes Mal losgelassen werden. Er wird nochmal die Nationen verführen und ein letztes Mal sich gegen Christus auflehnen. Und dann lesen wir am Ende von Offenbarung Kapitel 20, wie der Satan in den Feuersee geworfen wird und wie dann letztendlich jeder ungläubige Mensch vor dem großen weißen Thron gerichtet wird. Das ist nur ein kurzer Rückblick, was wir in den letzten zwei Kapiteln studiert haben. Und nun im Anschluss daran, nachdem der Antichrist gerichtet wurde, nachdem der Satan in den Feuersee geworfen wurde, nachdem jeder gottlose Mensch vor dem großen weißen Thron das Gerichtsurteil Gottes empfangen hat und in den Feuersee geworfen wurde, wird diese Erde, wie wir sie kennen, nicht mehr existieren. Und Gott wird etwas völlig Neues schaffen. Etwas völlig Neues. Und vor allen Dingen, was wir in diesem Text lernen, was diese neue Schöpfung ausmachen wird, wir werden es gleich noch sehen, ist vor allem eins, dass wir als das Volk Gottes in alle Ewigkeit seine Nähe genießen und uneingeschränkte Gemeinschaft mit ihm haben werden. Das ist in erster Linie, was uns dieser Text vermitteln will, liebe Geschwister. Das ist, wonach wir uns in allererster Linie sehnen. Ja, wir sehnen uns nach Erlösung und all diese Dinge. Aber letztendlich sehnt sich unser Inneres nach dieser einen Sache, nämlich eine uneingeschränkte, vollkommene, sündlose und enge Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Und davon redet der Text. Und so offenbart uns der Text mindestens 5 Details dieser neuen Schöpfung. 5 Details dieses neuen Himmels und dieser neuen Erde, die wir nun gemeinsam betrachten wollen. Erstens die Erschaffung der neuen Schöpfung, zweitens die Hauptstadt der neuen Schöpfung, drittens die Gegenwart Gottes in der neuen Schöpfung, viertens die veränderten Zustände in der neuen Schöpfung und fünftens die Bewohner der neuen Schöpfung. Und mit Gottes Hilfe und seinem Geist möchten wir diese 5 Details näher betrachten und diesen Text nun auslegen. Und mein Ziel ist es, dass diese Dinge, die wir nun gemeinsam studieren werden, darauf abzielen, dass du und dass ich in dieser Erwartung zunehmen, in dieser Sehnsucht zunehmen, diese neue Schöpfung zu erwarten. Endlich eine uneingeschränkte Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Denn das ist, was Petrus im 2. Petrus Kapitel 3, Vers 13 sagt. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Danach warten wir. Darauf sehnen wir uns. Und so lasst uns gemeinsam das erste Detail betrachten. Die Erschaffung der neuen Schöpfung. In Vers 1 lesen wir die Worte. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Immer wieder dieser kleine Hinweis, wenn ihr die Offenbarung liest und studiert, dann fällt euch immer wieder auf, dass es manchmal heißt, und ich hörte etwas wie eine Stimme, die sagte, und dann zitiert Johannes, was er gehört hat. Er hat es nicht visuell mit seinen Augen wahrgenommen, sondern nur mit seinem Gehör. Ich sah etwas. Und nun hört Johannes nicht irgendwie, wie die neue Schöpfung aussehen wird, sondern er bekommt diese Gnade von Gott, in die geistliche Welt hineinzusehen. Er bekommt die Gnade von Gott, schon eine Schau davon zu bekommen, wie einst diese neue Erde und dieser neue Himmel aussehen wird. Also es ist nichts, was er mit den Ohren wahrnimmt, sondern was er mit seinen Augen wahrnimmt. Und zwar, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und mit diesem Wort neu, das beschreibt etwas völlig Neues, etwas anderes wie das Erste. Das heißt, diese neue Schöpfung wird nicht sein wie die alte Schöpfung, wie wir sie kennen, sondern sie wird andersartig sein. Sie wird völlig neu sein. Etwas, was wir gar nicht davor kannten. Das ist mit diesem Wort neu gemeint. Manche gehen davon aus, angesehene Theologen, dass Gott die bestehende Erde, wie wir sie heute haben, einfach nur umgestalten wird und erneuern wird, restaurieren wird. Und auf dieser erneuerten Erde werden wir dann existieren. Wiederum andere angesehene Theologen sagen, nein, Gott wird diese Erde, wie wir sie kennen, völlig verschwinden lassen. Und er wird etwas ganz Neues schaffen. Und diese Ansicht bin auch ich, wenn ich die Schrift studiere und die einzelnen Stellen, dann macht dies für mich mehr Sinn oder beziehungsweise der Eindruck dieser Schriftstellen sind für mich in der Hinsicht logisch, dass Gott diese bestehende Erde auflösen wird. Sie wird nicht mehr existieren. Hier heißt es am Ende von Vers 1, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Hier heißt es nicht, sie wurden irgendwie repariert. Nein, sie sind vergangen. Also sie sind nicht mehr existent. Sie sind nicht mehr da. Schon der Prophet Jesaja sagte dieses Ereignis voraus in Jesaja Kapitel 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an die früheren wird man sich nicht mehr erinnern und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Das heißt, wenn wir in diesem neuen erschaffenen Universum Gottes leben, in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde, dann werden wir so erfüllt sein von der Gegenwart Gottes, wir werden in so einem überwältigten Glück und in so einem herrlichen Zustand existieren, dass uns diese alte Erde mit all dem Leid und all dem, was wir erlebt haben, nicht mehr in den Sinn kommen wird. Johannes sagt hier, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich denke, damit meint er den Himmel, also wir sehen den Himmel jetzt, die Sphäre und auch bei Nacht sehen wir dann die Galaxien, also die Sterne. Die Bibel kennt im Grunde genommen drei Himmel, also einmal den blauen Himmel, den wir tagsüber sehen, und dann noch das Universum, die Galaxien und dann noch der Himmel, der Ort, wo Gott wohnt. Und ich denke, wenn es hier heißt, ich sah einen neuen Himmel, dann ist damit gemeint, dieser Himmel, den wir jetzt sehen, oder der Himmel, der existiert mit den Galaxien und Sternen, der wird nicht mehr sein. Es wird etwas Neues da sein. Und auch die Erde, auf der wir wohnen, es wird eine neue Erde sein. Wisst ihr, der erste Himmel und die erste Erde, die wir kennen, mit der wir gut vertraut sind, sie stehen unter dem Fluch der Sünde. Sie stehen unter dem Fluch der Sünde und deswegen ist diese Erde und ist dieser Himmel dem Untergang geweiht. In unserem Universum schwirren wahllos riesige Kometen umher, die zerstörerische Auswirkungen haben im ganzen Universum und eventuell auch für diese Erde. Unsere Atmosphäre, in der wir leben, die Luft, die wir atmen, die sind so beschmutzt, dass sie in uns Krankheiten hervorrufen. Der Erdboden, auf dem wir leben, der muss mit großem Kraftaufwand bebaut werden. Alles, was wir sehen, ist begrenzt, hat keinen Bestand, fault, stinkt, stirbt. Alles ist gekennzeichnet von dem Fluch der Sünde. Und deswegen muss es vernichtet werden. Es muss aus dem Dasein entfernt werden, damit etwas völlig Neues entstehen kann. Etwas, was nicht mehr vergehen kann. Etwas, was ewig bestehen wird. Etwas, was vollkommen gut und unwandelbar gut sein wird. Ich möchte einen Auszug aus einem Kommentar lesen, der mir sehr gefallen hat, wo uns diese neue Schöpfung ein wenig beschrieben wird. Ich zitiere: Hier geht es um eine Erde, die nicht mehr unter dem Fluch der Sünde schmort und raucht. Eine Erde, die nicht mehr unter Schweiß bearbeitet werden muss, damit sie ihre Früchte trägt. Eine Erde, wo weder Dornen noch Disteln den Boden bedecken, wo keine Schlangen zwischen den Bäumen zischen, noch wilde Tiere auf der Lauer liegen. Eine Erde, deren Boden nie mit Gräbern bedeckt ist, deren Boden nie mit Tränen befeuchtet oder mit Menschenblut getränkt ist. Deren Felder nie von ungünstigen Jahreszeiten heimgesucht werden, deren Atmosphäre nie Pest und Tod herbeiführt. Dessen Wege nie von Leichenzügen gesäumt oder von bewaffneten Männern auf dem Weg in den Krieg versperrt sind. Eine Erde, deren Hügel immer mit Heil fließen und deren Täler nur die Süße von Jahwes Lächeln kennen. Eine Erde, die von Ende zu Ende und von der Mitte bis zum äußersten Rand mit der ewigen Seligkeit des wiederhergestellten Paradieses bekleidet ist. Eigentlich genau das Gegenteil, was wir hier erleben. Genau das Gegenteil. Mücken, die uns nachts stechen. Tiere, die sterben. Menschen, die sterben, die wir beerdigen müssen. Kriege, die da sind. Leid, das da ist. Krankheiten, die uns plagen. Die Arbeit, die uns belastet. Sorgen, die wir haben. All diese Dinge, sie werden auf dieser neuen Erde nicht mehr existieren. Das ist genau der Zustand, von dem Petrus redet, wenn er sagt, dass in der neuen Erde Gerechtigkeit wohnen wird. Dort wird nur Gutes wohnen. Nur Gutes. Am Ende von Vers 1 wird noch gesagt, und das Meer ist nicht mehr. Was meint Johannes damit, wenn er diese Erde sieht und irgendwie schaut er sich die Erde ein bisschen an und dreht sie vielleicht so, wenn man sich das in 3D vorstellen will und sucht, aber da ist kein Meer. Was meint Petrus damit, wenn er sagt, ich sehe auf dieser Erde kein Meer? Nun, Ausleger sind sich hier auch teilweise nicht unterschiedliche Meinungen, aber sie kommen zu unterschiedlichen Schlüssen. Aber die meisten Ausleger sind sich doch darin einig, so wie ich es gelesen habe und studiert habe, dass das Meer ein Symbol der Unbeständigkeit ist. Das Meer ist unruhig, das Meer ist unbeständig, das Meer ist wandelbar. Also das Meer ist niemals komplett still. Und damit, denke ich, will Gott uns aufzeigen und Johannes, nichts Wandelbares sein, nichts auf dieser neuen Erde, nichts Unbeständiges sein. Es wird dort nichts Wandelbares sein, nichts Unruhiges sein. Es wird eine vollkommene Erde sein, die in sich vollkommen ist und nie wieder in Sünde gefallen werden kann, so wie die erste Erde. Die erste Erde, sie war wandelbar, unter dem Fluch der Sünde ist sie zerstört worden. Und das ist der Trost und die Hoffnung, die wir als Christen haben werden, dass das nicht mehr der Fall sein wird in dieser neuen Erde, in dieser neuen Schöpfung, in der wir sein werden. Wir werden dort wahrlich, wie es uns die Bibel prophezeit, in Ewigkeit in einem Zustand der Glückseligkeit sein, ohne die Sorge zu haben müssen, dass diese Erde wandelbar ist und wieder in Sünde fallen kann. Und das ist eine Erklärung dafür, die für mich auch plausibel erscheint. Und so sehen wir also diese Erschaffung der neuen Erde. Es wird etwas gänzlich Neues sein, es wird etwas vollkommen Herrliches sein, etwas, was wir uns nicht vorstellen können, was kein Auge je gesehen hat und was kein Ohr je gehört hat. Und darauf sehnen wir uns, danach strecken wir uns aus. Nun, nachdem wir die Erschaffung dieser neuen Erde betrachtet haben, bekommt Johannes einen Einblick in die, ich habe es genannt, die Hauptstadt der neuen Schöpfung. In Vers 2, dort heißt es: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Hier wird uns beschrieben, wie eine Stadt aus dem Himmel herabkommt. Diese Stadt heißt in unserem Text Jerusalem. Und Johannes beschreibt Jerusalem hier als eine heilige Stadt, als ein neues Jerusalem. Heilig bedeutet, es ist eine reine Stadt. Es ist eine makellose Stadt. Eine Stadt, die unbefleckt ist, die frei ist von jeder Befleckung der Sünde oder von Unreinheit. Und deswegen ist es ein neues Jerusalem. Denn das alte Jerusalem, das wir hier auf dieser Erde haben und kennen, es ist nicht heilig, auch wenn es die heilige Stadt ist. Das alte Jerusalem ist unrein. Das alte Jerusalem ist befleckt. Das alte Jerusalem, dort wurden Götzendienst betrieben. Dort wurden Kinder geopfert. Dort wird Hurerei betrieben und sonstige Dinge. Es ist keine heilige Stadt. Ja, Jesus Christus wird von Jerusalem für 1000 Jahre auf dieser Erde herrschen und regieren, von der heiligen Stadt. Aber wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, dann wird er ein neues Jerusalem vom Himmel herabkommen lassen, das heilig ist, das vollkommen rein ist, vollkommen makellos. Und das ist die Stadt, in der wir, wie wir gleich sehen werden, wohnen werden. Diese Stadt kommt, hier heißt es, aus dem Himmel herab von Gott. Das heißt, diese Stadt, der Baumeister dieser Stadt ist Gott selbst. Es ist keine Stadt, die von Menschenhand erschaffen wurde. Keine Stadt, die von Engeln irgendwie erschaffen wurde. Es ist eine Stadt, die vom Himmel herabkommt, und zwar von Gott bereitet, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Gott schafft oder hat diesen Ort, dieses neue Jerusalem schon geschaffen. Dies wird uns auch an mehreren Stellen der Schrift belegt. Ich möchte aus Johannes Kapitel 14, Vers 2 lesen. Hier tröstet Jesus seine Jünger und sagt, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. In dem Haus meines Vaters, nach meinem aktuellen Verstand, ist das neue Jerusalem das Haus des Vaters, und Jesus baut in diesem neuen Jerusalem Wohnungen für dich und für mich. Und das ist das Haus des Vaters. Es ist die Stadt, die Gott bereitet hat. Und Christus baut in dieser Stadt Wohnungen für uns alle. In Hebräer 11, Vers 10 lesen wir über Abraham sehr interessante Worte. Abraham, wir lesen dort, dass er sich in dem verheißenen Land aufhielt, als wäre er ein Fremder. Und es ist äußerst interessant, wenn wir die Geschichte Abrahams studieren, dann war das verheißene Land das Land, das Gott ihm verheißen hat. Und er befand sich in dem verheißenen Land und könnte eigentlich sagen, jetzt bin ich an dem Ort, an dem ich zu Hause sein sollte, das Gott mir versprochen hat. Aber wir lesen, dass Abraham, obwohl er in dem Ort war, den Gott ihm versprochen hat, sich an diesem Ort aufhielt, als wäre er ein Fremder. Wieso? Wir lesen in Hebräer 11, Vers 10. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham wusste, in welcher Intention, also in welcher Art und Weise auch immer er dies wusste und verstand, bleibt für uns verschlossen, aber er wusste, diese Stadt ist dem Untergang geweiht. Gott hat mir eine himmlische Stadt versprochen. Gott hat allen Gläubigen eine himmlische Stadt versprochen, die nicht vergehen wird. Eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und das ist das neue Jerusalem. Das ist die neue Stadt. Und hier in unserem Text heißt es, dass dieses neue Jerusalem herabkommt aus dem Himmel von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das Volk Israel wird im Alten Testament immer wieder als Frau Gottes beschrieben. Und die Gemeinde wird im Neuen Testament als Braut Gottes beschrieben. Also das Volk Gottes allgemein wird immer wieder als Braut oder Frau Gottes beschrieben. Und ich gehe davon aus, das ist mein aktuelles Verständnis von diesem Text, dass diese heilige Stadt, das neue Jerusalem, der Wohnort aller Gläubigen sein wird. Sowohl des Alten Testaments als auch des Neuen Testaments. In diesem neuen Jerusalem, dieser heiligen Stadt, werden alle alttestamentlichen Gläubigen und alle neutestamentlichen Gläubigen und all diejenigen, die durch die große Trübsal gegangen sind und ihr Leben hingeben mussten, alle, die durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt wurden, das wird ihr Zuhause sein. Das ist das Haus Gottes, in dem Jesus für uns Wohnungen bereitet. Und dort werden wir wohnen. Das ist das Haus Gottes. Wir werden später noch näher darauf eingehen, wer genau darin wohnen wird oder wie man Mitbewohner dieser Stadt werden kann. in Kapitel 3, Vers 12 wird die Versammlung in Philadelphia verheißen, dass sie diese Stadt erben werden, wenn sie treu sein werden. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 12 heißt es, wer überwindet, und hier ist die Rede an die Gemeinde, also auch an dich und mich, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes und er wird nie mehr hinausgehen und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Es ist symbolisch gemeint. Also der Name des neuen Jerusalems wird auf deiner und auf meiner Stirn stehen, wenn wir überwinden bis zum Schluss. Das heißt, wir haben Anrecht, wir sind Bürger dieser Stadt. Das wird unser Wohnort sein, in gewisser Weise. Nun, das Konzept einer Stadt hier auf dieser Erde besteht darin, dass wir Gemeinschaft haben miteinander in einer Stadt, dass aktives Leben herrscht in der Stadt. Wenn wir an den Remspark denken oder sonstige Dinge, Schwäbisch Gmünd, dann sehen wir dort viele, viele Menschenmassen. Wir sehen Verantwortung, die wir gegeneinander haben. Wir sehen Einheit. Wir sehen soziales Engagement, Beziehungen, Zusammenarbeit und sonstige Dinge. Also es ist ein aktives Beisammensein. Das erleben wir jetzt schon auf dieser Erde unter dem Einfluss der Sünde, weshalb viele Städte nicht in Frieden miteinander leben oder eigentlich keine Stadt. Aber wir können davon ausgehen, dass in dieser Stadt, in dem neuen Jerusalem, das herrschen wird. Wir werden in Einheit miteinander leben, wir werden arbeiten, wir werden aktives Leben leben. Es wird aktiv dort sein. Es wird nicht sein, dass wir irgendwie jetzt in unseren Wohnungen dann für uns selbst irgendwie leben. Wir werden miteinander Gemeinschaft haben, wir werden Gott dienen, wir werden aktiv miteinander leben und zwar in einem vollkommenen und perfekten und sündlosen, verherrlichten Zustand. Das ist also die Hauptstadt dieser neuen Erde und des neuen Himmels, in der wir wohnen werden. Aber Johannes geht weiter und ich denke, in Vers 3 kommt er zum Höhepunkt und zum wichtigsten Punkt, nämlich die Gegenwart Gottes in der neuen Schöpfung. Hier lesen wir in Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Die Hütte Gottes bei den Menschen kann auch übersetzt werden mit das Zelt oder die Wohnung Gottes bei den Menschen. Das ist der Begriff Hütte, also Zelt oder Wohnung. Und das beschreibt uns ziemlich klar Gottes Gegenwart. Seine uneingeschränkte Präsenz inmitten seines Volkes, inmitten dieser Stadt. Das gleiche Wort, liebe Geschwister, Hütte oder Zelt, wird bereits in Johannes 1, Vers 14 verwendet, wo über Jesus gesagt wird, und das Wort wurde Fleisch und wohnte oder zeltete oder schlug seine Hütte auf unter uns. Und was anderes bedeutet es, Jesus Christus wurde Mensch und er wohnte oder zeltete unter uns. Es heißt, Johannes schreibt und sagt, wir haben ihn gesehen, wir haben seine Gegenwart vernommen, wir haben ihn gehört, wir konnten ihn betasten. Er war präsent, er war präsent. Er war nahbar, wir konnten Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist der Gedanke hier. Dass Gott in einer Art und Weise gegenwärtig sein wird, dass wir uneingeschränkte Gemeinschaft mit ihm haben können. Das, wonach wir uns alle sehnen auf dieser Erde. Und Geschwister, das große Privileg, das du und das ich jetzt aktuell schon haben dürfen, wir können Gemeinschaft mit Gott haben. Manchmal erlaubt es sogar, dass wir einen intensiven Eindruck von ihm bekommen können im Gebet oder in der Bibellese. Wir können schon seine Worte vernehmen und seine Gegenwart spüren und wir können mit ihm reden, wir können mit ihm Gemeinschaft haben, aber immer noch unter einem bestimmten Einfluss der Sünde. Das heißt, unsere Sinne sind beschränkt und behaftet von der Sünde. Deswegen sehen wir ihn wie durch einen Schleier. Und deswegen können wir ihn noch nicht so nahen, weil wir noch in diesem Leib wohnen. Aber wenn wir dann eins im Himmel sein werden, dann werden wir einen neuen verherrlichten Körper bekommen. Wir werden neue verherrlichte Sinne haben, neue Wahrnehmungen haben. Und mit diesem neuen verherrlichten Körper werden unsere Sinne, Wahrnehmungen und Empfindungen für Gottes Herrlichkeit viel empfänglicher sein. Viel empfänglicher sein. Ich bin davon überzeugt, dass auch wenn wir einen verherrlichten Körper haben werden und Gottes Herrlichkeit schauen werden, werden wir ihn dennoch nicht in seiner gesamten Herrlichkeit sehen können, weil Gott einfach viel zu groß ist. Und wir werden auch nicht die Gesamtheit seiner Herrlichkeit jemals erfassen und erforschen können, auch in der Ewigkeit, auch mit einem verherrlichten Körper. Aber wir können mit ihm uneingeschränkte Gemeinschaft haben. Und wir können mehr von ihm sehen und wir werden von Ewigkeit zu Ewigkeit mehr von ihm lernen und erfassen können. Und wir werden uns beglücken und berauschen, wenn ich dieses Wort verwenden darf, an ihm, an seiner Schönheit, an seiner Herrlichkeit. Es wird nichts geben, was uns mehr erfreuen und beglücken wird, wie die Herrlichkeit Gottes. Das ist, was uns der Text hier sagt. Die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Warum geht Johannes als allererstes auf diese Glückseligkeit ein? Wir werden später noch sehen. Er sagt dann, okay, wenn wir dann dort sein, wird es keine Tränen mehr geben, kein Geschrei, kein Tod und so weiter und so fort. Wieso sagt er als allererstes genau das, dass Gott unter uns wohnen wird? Weil genau das von Anbeginn der Schöpfung die Sehnsucht Gottes war und auch das Verlangen des Menschen. Gott wohnte bei Adam und Eva. Nach dem Sündenfall wollte Gott bei seinem Volk wohnen, in der Hütte, in einem Zelt. Dann wohnte Gott in dem Tempel, das durch Salomo gebaut wurde. Dann wohnte Gott bei seinem Volk durch seinen Sohn Jesus Christus. Jetzt wohnt Gott durch seinen Heiligen Geist in jedem Gläubigen. Das ist der Hauptgedanke der Erlösung. Gott will bei seinem Volk wohnen und sein Volk will bei seinem Gott sein. Und das wird hier letztendlich vollkommen in Erfüllung gehen. Eine uneingeschränkte und vollkommene Gemeinschaft mit unserem Gott und Gott mit uns. Das bedeutet nicht, dass er uns braucht oder dass er uns ohne uns nicht existieren will oder kann. Oh, er existiert sehr, sehr wohl ohne uns. Aber es ist dennoch sein Begehren und sein Verlangen, bei denen zu wohnen, die sein Sohn erkauft hat durch sein Blut. Hier heißt es weiter, und sie werden sein Volk und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Eine andere Übersetzung oder Abschrift lautet, sie werden seine Völker oder Nationen sein. Das heißt, hier ist in der Mehrzahl die Rede. Es ist nicht nur ein Volk, sondern hier ist die Rede von mehreren Völkern. Und es ist interessant, wenn wir in Kapitel 21, Vers 24 lesen, dann lesen wir dort, dass viele Nationen von dem Licht dieser Stadt erleuchtet werden. Hier heißt es, und die Nationen werden durch ihr, also das Licht der Stadt, durch ihr Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Das heißt, hier wird es nicht nur ein Volk Israel geben, sondern hier wird es viele Völker, viele Nationen geben. Und was ist damit gemeint? Ich denke, ich habe hier noch nicht die perfekte Antwort, aber nach meinem aktuellen Stand, wie ich diesen Text verstehe, ist es so, dass die Völker und die Nationen, von denen hier die Rede ist, in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde, alle erlösten Menschen sind aus den unterschiedlichen Völkern, die Christus mit seinem Blut erkauft hat. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 5, Vers 9. Wie die 24 Ältesten singen und sagen, sie singen ein neues Lied, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Jesus gibt uns als Gemeinde den Auftrag, in Matthäus 28, geht hinaus und macht alle Nationen zu Jüngern. Das heißt, In diesem neuen Himmel und in dieser neuen Erde werden Menschen sein aus allen Nationen und Stämmen dieser Erde. Es wird nicht ein einziges Volk sein. Es wird ein Volk sein aus unterschiedlichen Völkern. Es wird ein Volk sein aus unterschiedlichen Nationen. Und sie werden in gewisser Weise in Jerusalem wohnen, aber aus- und eingehen können und die neue Erde bevölkern und die neue Erde bebauen und auf dieser neuen Erde auch wohnen und leben werden. Wie gesagt, das sind Dinge, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, aber wir versuchen, ein Bild davon zu bekommen, wie es letztendlich aussehen wird, werden wir dann sehen, wenn wir dort sein werden. Aber das ist mein Verständnis davon, wenn es hier heißt, dass sie werden ihre Völker, seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wir haben also einen Einblick bekommen, wie die neue Schöpfung sein wird, was die Hauptstadt dieser neuen Schöpfung sein wird und wie die Gegenwart Gottes in dieser neuen Schöpfung sein wird. Und nun wollen wir als Viertes betrachten den veränderten Zustand der neuen Schöpfung. Wir lesen in Vers 4, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wiederum, das Erste ist vergangen, es ist nicht erneuert worden, es ist nicht repariert worden, es ist vergangen, es existiert nicht mehr. Es ist etwas Neues, ein veränderter Zustand. Und ich denke, dieser Vers, Offenbarung Kapitel 21, Vers 4, ist der Vers, der bei Beerdigungen oder sonstigen Schicksalsschlägen am häufigsten zitiert wird oder aber auch Hoffnung und Trost spendet, nicht wahr? Und wenn dieser Vers in Erfüllung gehen wird, dann wird das in Erfüllung gehen, was bereits der Prophet Jesaja in Jesaja Kapitel 25, Vers 8 hunderte Jahre zuvor prophezeit hat. Den Tod verschlingt er für immer. Und der Herr, Herr, wird die Tränen von jedem Angesicht abwischen und die Schmach seines Volkes wird er wegnehmen von der ganzen Erde. Das ist unsere Hoffnung. Dass Gott, wie es hier heißt, jede Träne von ihren Augen abwischen wird, bedeutet ganz einfach, er wird alles beseitigen, was uns auf dieser Erde belastet, bedrückt, gekränkt oder verletzt hat. Alles, was dich in all den Jahren, die du gelebt hast und jetzt in diesem Augenblick dahin treibt, dass du Tränen verlierst, dass du weinst, dass du bedrückt bist, dass du trauerst, all das wird es auf dieser neuen Erde nicht mehr geben. Jegliche Schmach, das heißt jede Form, wodurch du gedemütigt wurdest oder auch vielleicht aufgrund deines Glaubens bedrängt wurdest, wird der Herr wegnehmen. Andere Stellen berichten sogar davon, dass es nicht nur so sein wird, dass diese Dinge nicht mehr existieren werden, sondern dass Gott dich sogar dafür belohnen wird, für all das Leid und für jede Träne, die du auf dieser Erde vergossen hast. Es wird nicht mehr existieren. Der Tod wird nicht mehr sein, sagt Johannes hier. Der Tod ist die Folge, die direkte Folge der Sünde Adams. Der Tod kam durch die Sünde in die Welt. Und der Tod wird so lange existieren, bis er in den Feuersee geworfen wird und nicht mehr existieren wird, wie wir in Offenbarung Kapitel 20, Vers 14 gelesen haben. Und dass der Tod nicht mehr existiert, bedeutet, es gibt keine Sünde mehr. Es wird keine Sünde mehr geben. Es werden auch keine Folgen der Sünde mehr da sein. Wisst ihr, oftmals leiden wir nicht nur unter den Folgen unserer eigenen Sünde, sondern unter den Folgen der Sünde anderer. Aber das wird nicht mehr sein. Es wird keinen Verfall mehr geben. Wir sehen jetzt, wir selber altern. Wir sehen Blätter im Herbst verwelken und fallen von den Bäumen ab. Wir sehen Holz, das vermodert ist. Aber wir sehen auch Tiere, wie sie sterben. Wir riechen den Gestank von Tod. Wir sehen gänzlich überall den Abdruck des Todes auf dieser Erde. Und das wird nicht mehr sein. Die Pflanzen, die Tiere, alles, was wir sehen werden, wird nicht behaftet sein mit Tod oder Verwesung. Johannes sagt, dass es auch keine Trauer und auch kein Geschrei und auch keine Schmerzen mehr geben wird. Es wird jegliche Art des Leides und der Trauer und der Bedrängnis wird nicht mehr existieren. Das Wort Geschrei, das Johannes hier verwendet, bedeutet korrekt übersetzt Angstgeschrei, Jammerrufe, Hilferufe zu Gott, also wirklich hoffnungslose Hilferufe, angstvolles Jammern, Schreien. Das ist das, was wir auf dieser Erde kennen, nicht wahr? Das wird nicht mehr existieren. Menschen werden nicht mehr jammern. Menschen werden nicht mehr aufgrund von Angst und Panik schreien. Menschen werden nicht mehr, weil sie in einer hilflosen Situation sind, zu Gott schreien und um Hilfe schreien. Das Wort, das hier verwendet wird für Schmerz, bedeutet Arbeit, Mühsal oder Schmerz. Und Arbeit und Mühsal ist ebenso eine Folge von Sünde. Wir Männer müssen im Angesicht im Schweiß unseres Angesichts arbeiten, Mühsal arbeiten. Die Frau muss unter Schmerzen Kinder gebären. Diese Mühsal wird nicht mehr da sein. Also wirklich jede Form und jede Folge der Sünde wird gänzlich vertilgt sein. Und einzig und allein aus diesem Grund, weil Jesus Christus für die Sünde der Welt bezahlt hat. Weil er triumphiert hat. Verstehen wir? Sein Sieg war nicht nur dein und meine Erlösung. Sein Sieg war die Erlösung der gesamten Schöpfung, um eine neue Schöpfung zu schaffen, wo kein Tod und kein Leid und keine Sünde mehr herrscht. Deswegen lesen wir auch im Kolosserbrief, dass er die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Es wird kein Altwerden, keine körperlichen Beschwerden, kein Klagen, kein Jammern, kein Schrecken der Nacht mehr geben, keine physischen oder seelischen Schmerzen. Nichts mehr wird es davon geben. Als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ich weiß nicht, ob diese Illustration so passend ist, aber stellen wir uns einen Obdachlosen vor, der eigentlich schon von seiner Kindheit nichts anderes kennt als die Straße und sich von Überresten von Essen zu ernähren und mit zerfetzten Kleidern durch die Gegend läuft und überall abgelehnt wird und eigentlich kein Zuhause hat und er kennt nichts anderes. Das ist normal für ihn. Und irgendwie kommt ein reicher Mann zu ihm und überreicht ihm die Schlüssel von einer Villa. Und in der Villa ist alles da, was er haben kann. Und er kommt in diese Villa und er weiß gar nicht recht, was er damit anfangen soll. Es ist alles neu für ihn. Er war noch nie in so einem Haus. Er hatte noch nie so viel Luxus. Er hatte noch nie so viel Segen. Er weiß gar nicht wirklich, was er damit anfangen soll. Das ist eine schwache Illustration. Aber wir kennen nichts anderes als den Fluch und die Folge der Sünde. Wir kennen nichts anderes. Wenn wir dann hier sein werden, es wird etwas völlig Neues für uns sein. Völlig beglückend. Ich kann mir diesen Zustand nicht vorstellen, wenn ich heute Abend einschlafen sollte und nicht mehr aufwachen sollte morgen früh und in einem Nu bei meinem Herrn bin und gänzlich befreit sein werde von diesem mit Sünde behafteten Leib. Aber es wird ein Zustand der ewigen Glückseligkeit sein, auf den wir hoffen. Und um diese Wahrheit dieser neuen Schöpfung zu untermauern und zu bestätigen, lesen wir in Vers 5 und 6a. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Es ist, diese Worte, die wir gelesen haben, sind viel zu schön, um wahr zu sein. Sie sind wie ein Märchen. Weil, wie gesagt, wir kennen nichts anderes. Und es ist, als würde Gott seelsorgerlich auf Johannes und auf seine Gemeinde eingehen, weil Gott uns kennt und wir uns fragen, ist es wirklich wahr? Können wir diese Wahrheit glauben? Und Gott geht auf diese Frage ein, ganz seelsorgerlich, und sagt, schreibe, denn diese Worte sind gewiss, sie sind wahr. Diese Worte sind wirklich vertrauenswürdig. Setz dein Vertrauen auf diese Worte. Setz deine Hoffnung auf diese Worte. Es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen. Und Gott wird dort wohnen. Und ihr werdet sein Volk sein. Und es wird die Folge und der Fluch der Sünde nicht mehr sein. Es ist gewiss. Schreib es auf. Ich bin es, der Erste und der Letzte, der das Alpha und das Omega, der diese Worte gesprochen hat. Das ist eine Bezeichnung für Jesus. Das Alpha und das Omega, das sind der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Das heißt, alles, was Jesus gesagt hat, ist wahr. Und hat in ihm seinen Bestand und die Wahrheit ist in ihm. Er ist der Anfang und das Ende. Das heißt, er ist vollkommen. Und dieser ewige Gott, der in Ewigkeit existiert und der in alle Ewigkeit existieren wird, der keinen Anfang und kein Ende haben wird, der alle Dinge geschaffen hat, sagt uns hier, es ist geschehen. Auch wenn dieser neue Himmel und diese neue Erde noch nicht da ist, spricht Christus diese Worte aus, als wäre es schon passiert. Es ist geschehen, um uns vollkommen zu versichern, vertraut darauf. Dieser neue Himmel und diese neue Erde werden kommen, als wären sie jetzt schon da. Deswegen glaube daran. Glaube an diese Wahrheit. Dass Jesus Christus am Kreuz hing und für die Sünden seines Volkes bezahlt hat, da rief er aus, es ist vollbracht. Und wir können darauf vertrauen, dass er eine vollkommene Erlösung vollbracht hat. Wir zweifeln nicht daran, dass wir in irgendeiner Art und Weise etwas zu seinem Werk hinzufügen dürfen, sondern sein Werk ist vollkommen, es ist vollbracht. Und genau so ist es auch vollbracht, dass dieser neue Himmel und diese neue Erde kommen werden. Und dieses neue und heilige Jerusalem, in dem wir wohnen werden. Und so wollen wir die Schöpfung betrachten. In dem fünften Punkt mit den Bewohnern dieser neuen Schöpfung betrachten. Die Bewohner dieser neuen Schöpfung. Hier lesen wir in der zweiten Hälfte von Vers 6. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dieses erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Wer also darf in dieser neuen Schöpfung wohnen? Wer darf dieses neue Jerusalem beziehen? Wer darf die uneingeschränkte Gegenwart Gottes genießen? Johannes beschreibt hier auf zweifache Weise, wer Anteil daran haben darf. Erstens sagt er hier, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Also diejenigen, die Durst haben nach der Quelle des Lebens. Was ist die Quelle des Lebens? Nun, derselbe Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, hat auch das vierte Evangelium geschrieben, das Evangelium nach Johannes. Und dort verwendet Johannes auch immer wieder diesen Begriff, die Quelle des Lebens. Unter anderem in Johannes Kapitel 4, wo er mit der samaritischen Frau am Brunnen redet und wo er sie bittet, gib mir doch bitte Wasser. Und dann lesen wir dort die Worte in Johannes Kapitel 4, ab Vers 13. Nachdem er gesagt hat, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, dann hättest du ihn gebeten und er würde dir Wasser ewigen Lebens geben. Und dann redet Jesus nochmal zu ihr, ab Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und hier beschreibt Jesus der samaritischen Frau, ich bin derjenige, der dir ewiges Leben geben kann. Also mit dieser Quelle ewigen Wassers oder lebendigen Wassers ist ewiges Leben gemeint, das Heil. Du, sinngemäß redet Jesus zu der Frau und sagt, du suchst nach Erfüllung in dieser Welt, in Männern und in sonstigen Dingen. Aber ich bin derjenige, der dir wahre Erfüllung geben kann mit dem lebendigen Wasser und das lebendige Wasser ist ewiges Leben. Das bin ich selbst. Wenn Jesus hier also davon redet, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst, können wir sagen, dass es hier um das Heil, um das ewige Leben geht. Also die Menschen, die sich nicht zufrieden geben mit den unerfüllten Dingen dieser Erde, die Menschen, die nach mehr Durst haben und die Menschen, die bei der richtigen Quelle suchen, nämlich bei Jesus Christus, werden von Jesus Christus umsonst empfangen, und zwar Heil, ewiges Leben. Und das ist die erste Gruppe, oder das ist die erste Beschreibung von denjenigen, die Anteil haben werden an diesem Erbe. Diejenigen, die hungern und dürsten nach Christus. Das ist, was Jesus in Matthäus 5, Vers 6 sagt. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Menschen, die wahrlich Durst haben. Und in gewisser Weise hat jeder Mensch Durst, jeder Mensch sucht seine Erfüllung in Dingen dieser Welt. Aber diejenigen, die wirklich zu Christus kommen und wirklich bei ihm darum bitten, Herr Jesus Christus, stille du diesen unbändigen Durst in mir, zu denen sagt Jesus, ich gebe es dir umsonst. Du musst nicht mal was dafür tun. Du kannst nicht mal etwas dafür tun. Ich bin die Quelle und ich gebe dir zu trinken. Also jeder, der mit dieser Haltung zu Christus kommt, er wird Bewohner dieser neuen Schöpfung sein. Und es ist interessant, selbst wir als Christen, wir müssen bekennen und sagen, ja, wir sind zu Christus als Durstige gekommen und ja, er hat unseren Durst gestillt. Wir haben ewiges Leben und wir sind nun erfüllt und wir haben nun wahre Erfüllung bekommen. Aber dennoch haben wir immer noch einen Restdurst. Wir dursten immer noch nach ihm. Wir suchen ihn immer noch. Wir suchen immer noch seine Gemeinschaft, weil wir einmal geschmeckt haben und dieser Durst wurde zwar gestillt, aber wir haben doch noch immer ein Verlangen nach ihm, weshalb es auch der Psalmist so wunderbar beschreibt im Psalm 42, Vers 1 bis 2, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor seinem Angesicht? Das ist dieser unerfüllte Zustand eines Christen. Nicht, dass wir uns danach sehen, mehr ewiges Leben zu haben. Das haben wir einmal bekommen durch den Glauben an Jesus. Aber wir sehnen uns mehr nach der Nähe Gottes. Wann werde ich erscheinen? Ja, wann klingelt mein Wecker, dass ich in deine Gegenwart erscheinen kann? Aber darüber hinaus können wir auch sagen, wann wird dieser neue Himmel und diese neue Erde sein, wo ich erscheinen werde vor dir, uneingeschränkt und sündlos? Danach sehnen wir uns als Christen. Und wenn du dich danach dürstest, dann wird Christus dir diesen Durst stillen, und zwar umsonst. Hier auf dieser Erde, aber auch in der Ewigkeit. Aber auch als zweites beschreibt Johannes hier, wer hier wohnen darf, indem er in Vers 7 sagt, wer überwindet, wird dieses erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Zu überwinden bedeutet, durch den Glauben an Jesus Christus alle widrigen Umstände auf dieser Erde zu überwinden, bis wir durch den Tod oder durch die Wiederkunft bei Jesus sein werden. Das heißt, wir leben auf dieser Erde unter Bedrängnis und unter vielen schwierigen Umständen und Prüfungen und teilweise auch Verfolgung. Aber wer diese Welt überwindet und an Christus festhält, der wird dieses erben, sagt Johannes hier. Ich sehe, dass die Zeit fortgeschritten ist, deswegen will ich jetzt hier etwas kürzer machen, aber wenn Johannes hier sagt, wer überwindet, wird dieses erben, dann ist damit genau das gemeint, was er zuvor beschrieben hat. Er wird Erbe sein, dieses neuen Himmels und dieser neuen Erde. Er wird das neue Jerusalem erben. Er wird einen neuen verherrlichten Leib erben. Er wird Miterbe Christi sein. Alles, was Christus gehört, wird dem gehören, der überwindet. Soll dies nicht ein Ansporn und eine Ermutigung für dich und für mich sein? Darauf zu schauen und zu wissen, ich werde Anteil am Erbe Christi haben und das soll für mich Motivation genug sein, zu überwinden. Aber darüber hinaus geht Johannes nochmal weiter und sagt nicht nur, dass wir diese Dinge erben werden, sondern Gott sagt, ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Und das ist weitaus herrlicher als das Erbe, das wir bekommen werden. Hier geht Johannes oder Jesus nochmal darauf ein und sagt, das wird das Herrlichste sein im neuen Himmel und der neuen Erde. Er wird mir Sohn sein und ich werde ihm Gott sein. Es gibt wenig engere Beziehungen auf dieser Erde wie eine Beziehung zwischen Vater und Sohn nach der Ehe. Aber das sagt Gott hier. Also nicht die Straßen aus Gold, nicht das Erbe, das wir bekommen werden, nicht die Engel, die wir sehen werden, nicht die glückselige Gemeinschaft, die wir miteinander haben werden, ist in erster Linie das, was uns beglücken wird, sondern die Gemeinschaft mit Gott. Die Gemeinschaft mit Gott. In Vers 8 wird uns beschrieben, wer kein Anteil an diesem Erbe haben wird. Und ich denke, wir haben durch die Offenbarung hindurch genug gesehen, welch ein Gericht die Gottlosen erwarten wird. Und hier werden nochmal einige Sünden aufgezählt von Menschen, deren Teil nicht der Himmel sein wird, deren Teil nicht eine uneingeschränkte, herrliche Gemeinschaft mit Gott sein wird, sondern deren Teil wird der See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Das heißt, sie werden nicht Gottes glückselige Gemeinschaft genießen, sondern sie werden Gottes Zorn erfahren müssen in Ewigkeit. Und ich hoffe sehr, dass uns dieser Text, auch wenn ich ihn in Schwachheit ausgelegt habe und mit Sicherheit noch weitaus mehr darüber gesagt werden könnte und weit tiefer gegraben werden könnte, so hoffe ich doch, dass dieser Text uns einen winzig kleinen Eindruck gegeben hat über das, was uns erwartet. Und dass wir dadurch ermutigt wurden, durstig zu sein nach Gott, durstig zu sein nach seiner Gemeinschaft, dass wir dadurch ermutigt wurden, auszuharren in all den Prüfungen unseres Lebens. Und meine Frage ist an dich, bist du durstig nach Gott? Jesus sagt, ich will denen geben umsonst, die nach mir Durst haben. Hast du diesen Durst nach ihm? Ich bin davon überzeugt, dass diejenigen, die auf dieser Erde Durst nach Gott haben, Durst nach seiner Gemeinschaft, dass der Durst vollkommen gestillt werden wird im Himmel. Aber wenn du als Christ diesen Durst nicht hast, dann solltest du dich hinterfragen. Denn wenn du schon auf dieser Erde keinen Durst nach Christus hast, wieso solltest du dann Durst im Himmel nach ihm haben? Und so hoffe ich sehr, dass wir ermutigt und angespornt, aber auch gleichzeitig herausgefordert wurden durch diesen Text. Und hoffentlich wurde auch unsere Sehnsucht mehr und mehr geweckt, diesen neuen Himmel und diese neue Erde zu erwarten, in denen Gerechtigkeit wohnt. Amen.